So, dann nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt noch neu hinzugekommen sind zu diesem Datenbankstrang bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Drei Vorträge haben wir heute schon gehört zu den unterschiedlichsten Themen. Verfügbarkeit war ein Thema, MariaDB war ein Thema und andere mehr. Jetzt geht es nochmal um eine ganz spezielle Anwendung. Also, wie stellt sich MySQL auf Facebook dar? Und dazu wird uns der Herr Malzehn einiges berichten.
Dann. Bitte Martin, so alt bin ich dann doch noch nicht. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Talk MySQL in Facebook. Mein Name ist Martin Malzehn. Ich selber bin ein Production Engineer bei Facebook im MySQL Infrastrukturteam. Wir kümmern uns quasi um die MySQL-Infrastruktur bei Facebook. Ich würde euch heute gerne etwas über die Historie von MySQL bei Facebook erzählen, wie denn das Team aussieht, das sich quasi um diese Infrastruktur kümmert. So, besser? Besser? Super. Okay, genau, wo waren wir stehen geblieben? Historie, wie das Team heute aussieht, wie wir so einige Arbeitsabläufe automatisiert haben und natürlich auch, was für Herausforderungen wir in letzter Zeit hatten und wie wir die angegangen sind und letztendlich auch gelöst haben. Wir hatten heute schon einige Vorträge, die dieses Thema angeschnitten haben. MySQL, ganz klar, eine frei verfügbare Datenbank-Engine, wird bei Facebook selber seit Anbeginn der Zeit quasi genutzt und hat in Facebook auch selber unterschiedliche Use Cases. Das heißt, wir haben unterschiedliche Cluster, die wir da verwenden. Warum MySQL ganz klar, als der Mark irgendwann mal 2004 angefangen hat, war halt ein Lemstack. Das, was man da verwendet hat. Und bisher ist es auch so, dass dadurch, dass es freie Software ist, MySQL ganz gut auch mit den Anforderungen skaliert hat und wir die Möglichkeit hatten, das quasi anzupassen. Es sieht jetzt aktuell so aus, dass wir einen eigenen Fork haben. Wir verwenden die MySQL Version 5.6 oder die basiert auf der MySQL Version 5.6. Hat einige Patches, wie zum Beispiel Optimierung für InnoDB, mehr Statistiken, was man da also braucht und, wie ich auch heute gelernt habe, eine Hipster-Engine namens MyRox, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Unser Fork ist auch, oder hat auch dazu beigetragen, quasi Patches bei WebScale SQL mit einzubringen, was mal vor so ungefähr 8-9 Jahren gestartet wurde, um quasi auch einen Datenbankserver für das Web zur Verfügung zu stellen. Bevor ich einsteige, ein paar Namensschematas, die ich verwenden werde, die bei uns intern in der Administration, in der Infrastruktur verwendet werden. Ganz klar bei uns im Datenbankumfeld gibt es Hosts, das sind Bare-Metal-Hosts. Wir benutzen unsere eigene Hardware, die ist auch frei verfügbar im Open Compute Projekt. Das kann man sich quasi anschauen, was da die genauen Specs sind. Und unsere Hosts sind auch für Datenbank-Server, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr normal. Also die haben ganz, ganz viele CPU-Cores. Die haben sehr, sehr viel RAM und das ist fast durchgehend Flash-Speicher. Fast durchgehend deswegen, weil wir doch einige Anwendungsfälle haben, wo die Kapazität von Flash leider noch nicht ausreichend ist und da ganz einfach immer noch Spindelfestplatten verwendet werden. Was bei uns ganz klar den Fokus hat, sind die Instanzen. Eine Instanz bei uns ist nichts anderes als ein MySQL-Prozess. Wir stacken mehrere Instanzen auf dem Host, um quasi die Hardware besser nutzen zu können. Und je nach Anwendungsfall können das halt mal bis zu 16 MySQL-Server sein. Ein sehr, sehr häufig benutztes Wort in Facebook ist der Chart. Bei uns ist ein Chart quasi nichts anderes als eine Datenbank. wo im Endeffekt die Daten drin liegen. Und logischerweise, wir haben natürlich auch pro MySQL-Server mehrere Datenbanken, die wir verwenden. Sehr, sehr wichtig innerhalb von Facebook ist das Replica-Set. Das ist unsere logische Struktur, um quasi mehrere Instanzen zu einem logischen Schema zusammenzufassen. Alle Instanzen in einem Replica-Set beherbergen quasi immer die gleichen Datenbanken. Also man kann sagen, das ist quasi die Replikation. Bei uns die Besonderheit, oder nicht Besonderheit, ich würde sagen eher der Normalfall, ist, es gibt immer eine schreibende Instanz in einem Replica-Set und beliebig viele Replikas, auf die Listen zugegriffen werden kann. Und die einzelnen Instanzen sind bei uns auch meistens über mehrere Rechenzentren verteilt, um da ganz einfach diese geografische Hochverfügbarkeit auch zu erzielen. Wie hat denn das Ganze mal angefangen? Auch Facebook hat mal klein angefangen, logischerweise. Es gab einen ersten Server, der stand wahrscheinlich irgendwo in Harvard. Da lief ein Web- und Datenbank-Server drauf. Man ist die normalen Zyklen durchgegangen, wenn man halt skaliert. Ne? Man trennt irgendwann mal den Web- und den Datenbank-Server. Irgendwann hat man mal ganz viele Web-Server, die alle auf den Datenbank-Server zugreifen. Was jetzt nicht so ideal ist, weil wenn der Datenbank-Server weg ist, war halt Facebook down. Das heißt, man hat angefangen, eine Replikation einzurichten, um ganz einfach diese Verfügbarkeit zu haben. Ein schlauer Entwickler hat mitbekommen, wenn man eine Replikation hat, könnte man ja auch auf die Replikas lesen drauf zugreifen und logischerweise auf den Master schreiben drauf zugreifen. Und dann hat man sich überlegt, man will das Ganze noch abstrahieren, das heißt, das Replica-Set wurde geboren. Man hat quasi nur noch eine Komponente nach der Datenbank gefragt, die hat ein Replica-Set zurückgegeben und je nachdem, ob man schreiben oder lesen wollte, hat man halt automatisch die jeweilige Adresse zurückbekommen. Da Facebook, damals der Facebook, ja als Studentenverzeichnis gestartet wurde, hatte man quasi verschiedene Replica-Sets für die verschiedenen Universitäten. Das heißt, Nutzer- und Nutzerdaten wurden halt auf den jeweiligen Universitätsreplikasets gespeichert. Da gab es eins für Harvard, Columbia und so weiter und so fort. Und irgendwann war es ja dann mal so, dass sich Facebook quasi der Welt geöffnet hat und es quasi möglich war, dass jeder sich anmelden konnte. Wie schon gesagt, gab es dann ganz einfach diese Komponente, die die Auflösung gemacht hat von User zu einer Datenbank, also einem Chart, und von einem Chart zu einem Replikaset. Und wie auch schon erwähnt, je nachdem, ob man schreibend oder lesend zugreifen wollte, hat diese Locator-Komponente quasi die richtige Adresse zurückgeliefert. Wie sieht es denn aktuell bei uns im Team aus? Und was machen wir? Wie man sich das vorstellen kann, ist eine ganze, ganze Menge bei uns in MySQL selbst. Wir sollten bei uns, soweit ich weiß, keine Single Point of Failure haben. Das heißt, alle Produktionsdaten leben in einem Replica-Set und sind dermaßen sozusagen quasi hochverfügbar. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir verwenden mehrere Cluster innerhalb von Facebook für verschiedene Anwendungsfälle. Der definitiv größte Cluster ist UDB, ist ganz einfach die User Database. Das ist quasi das Backend, das Storage-System für unseren sozialen Graphen. Das heißt, wenn irgendjemand auf Facebook ein Like klickt oder einen Freund bekommt, dann landet das irgendwann mal in UDB. Ein anderes größeres Datenbanksystem ist XDB. Das ist, kann man sagen, die Self-Service-Variante für unsere internen Kunden. Das heißt, wenn ein Entwickler ein neues Produkt macht und der möchte eine Datenbank verwenden, eine relationale, und möchte das halt nicht irgendwo anders ablegen, dann kann er sich da über APIs oder Web-Interfaces quasi eine XDB zusammenklicken, bekommt auch quasi alles hochverfügbar und gemanagt von uns. Und dann gibt es zum Beispiel noch solche Sachen wie TimelineDB. Das heißt, dass, wenn man Facebook öffnet, die Zeitleiste, die man sieht in TimelineDB, sind da zum Beispiel Informationen früher gespeichert oder werden zwischengespeichert. Ein paar Zahlen oder zumindest sowas Ähnliches wie Zahlen, weil ganz genaue Zahlen kann ich natürlich nicht nennen. Wir haben mehrere 10.000 Server. Logischerweise, da wir es decken, mehrere hunderttausend Instanzen, die wir verwalten. Queries pro Sekunde, ganz, ganz viele. Wir speichern eine ganze, ganze Menge an Daten, logischerweise. Und was vielleicht noch so eine kleine Besonderheit ist, die gesamte Infrastruktur basiert auf Python. Und das sind so einige hunderttausend Zeilen Code, die da die Automatisierung machen. Unser Team selber ist ein reines BI-Team, bedeutet, heutzutage würde man wahrscheinlich DevOps sagen. Das ist ein Production Engineer, ist quasi so eine Hybridrolle, halb Softwareentwickler, halb System Engineer oder System Administrator. Unser Team selber sitzt halt hier in Europa in London und ein zweiter Part ist drüben in Menlo Park in Kalifornien, hat ganz einfach den Vorteil, On-Call über Nacht kann man abgeben. Was manchmal sehr erlösend sein kann. Innerhalb unseres Teams gibt es mehrere Spezialisierungen. Da kümmern sich quasi Leute explizit um Backup und Restores, da komme ich dann nochmal drauf zu sprechen, oder um die Provisionierung, das heißt Bereitstellung von neuen Hosts oder selber um Replikation und Ähnliches. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir auch selber Anpassungen vornehmen. Und da auch unser Team ab und an mal Anforderungen hat, arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr eng mit dem MySQL und dem Datenbank-Engineering-Team bei Facebook zusammen. Das Credo in unserem Team, ganz klar, wir wollen weitestgehend alles automatisieren, weil manuelle Arbeit ist ganz einfach ab einer gewissen Größe nicht mehr möglich. Überall laufen quasi kleine Roboter, kleine Agenten, die uns die Arbeit abnehmen. Und die meisten Workflows, die wir haben, sind quasi automatisiert. Logischerweise, Failover-Szenarien sind automatisiert, da greift niemand händisch ein. Die Fehlererkennung und auch Beseitigung ist komplett automatisiert. Und im besten Fall muss dann niemand mehr eingreifen. Und auch so solche Sachen wie Provisionierung, klar. Es gibt allerdings auch solche typischen DBA-Arbeiten, die wir probiert haben zu automatisieren. Und die erste, über die ich da gerne sprechen möchte, sind Schemaänderungen. Wer hat schon mal eine Schemaänderung durchgeführt? Ganz viele Menschen. Wer hat das schon mal in Produktion gemacht? Bei wem ist es schiefgelaufen? Ja, doch einige. Genau. Was ist denn das Problem? Schemaänderungen, klar, wenn man einen funktionierenden Betrieb hat, die sind notwendig, ne? Weil tagtäglich ändern sich Meinungen oder doch dann mal Applikationen und die erfordern halt, dass da Anpassungen an den Datenbankschemas gemacht werden. Und wie ich auch schon sagte, wenn man das in Produktion macht und dabei nicht aufpasst, dann kann es halt schnell mal zu einer Downtime kommen oder der gesamte Host quasi nicht mehr verfügbar sein. Die Variante, die wir in Facebook quasi verwenden, nennt sich AOC. Das ist quasi der Automatic Online Schema Change. Das ist ein Service, der das außerhalb der Replikation macht. Wir verwenden dazu die Möglichkeit, dass man logischerweise die Daten asynchron dumpen und restoren kann. Und während das halt passiert, verwenden wir MySQL-Trigger, um anfallende Änderungen während der Schemaänderung zwischenzuspeichern und wieder einzuspielen. Und AOC selber kümmert sich quasi immer auf der Replikaset-Basis darum, dass das überall durchgeführt wird und dass quasi ein gesamtes Replikaset einen validen Stand hat. Eine Voraussetzung bei uns war, dass quasi alle Schemas in einem Versionssystem gespeichert werden müssen. Das heißt, wenn ein Entwickler eine Änderung an ein Schema macht, dann erkennt halt EOC automatisch, dass da was passiert ist, erstellt einen Diff von der Änderung, überprüft, ob die Änderung denn möglich ist. Und wenn das der Fall ist, geht halt los, macht die Änderung, passt darauf auf, dass quasi alles korrekt abläuft und kümmert sich natürlich auch am Ende darum, dass quasi die Applikation das neue Schema verwenden kann. Kleines Beispiel, da ja jeder Katzen mag, gibt es hier so eine Katzentabelle. Da wird quasi die ID der Katze und der Name gespeichert. Und wir alle wissen, Katzen sind nichts ohne Bilder. Möchten wir halt noch eine URL für ein Bild abspeichern. Wenn man diese Änderung quasi in einem Versionssystem hat, dann findet EOC automatisch raus, was da genau geändert wurde. Das heißt, relativ einfache Änderungen, wird einfach eine Spalte hinzugefügt und EOC startet quasi seinen Workflow. Dieser Workflow sieht wie folgt aus. Klar, es gibt erstmal ein paar Checks, ob die Änderung so überhaupt durchgeführt werden kann. Aktuell ist es so, dass wir für EOC ein Primär- oder ein Unique-Key benötigen. Wir unterstützen aktuell keine Fremdschlüssel-Constraints. Es wird logischerweise überprüft, ob die Tabelle überhaupt existiert. Und es werden noch ein paar Tests gemacht, ob ich die Änderung überhaupt speicherseitig durchführen kann, ob da genügend freier Speicher da ist. Wenn das alles der Fall ist, erstellt EOC quasi zwei neue Tabellen, eine mit dem neuen Schema und eine, sagen wir mal, Schattenkopietabelle, um quasi die Änderungen, die während der Schemaänderung auftreten, halt zwischenzuspeichern. Dann wird quasi für das alte Schema, also für diese alte Tabelle, einige Trigger angelegt, die quasi diese Änderung in diese Schattentabelle schreiben. Wie das aussieht, kann man hier sehen. Das ist im Endeffekt nichts Komplexes. Da wird quasi der DML-Typ, also ob das jetzt ein Insert-Update oder ein Delete war, gespeichert und was halt jeweils geändert wurde mit dem SQL-Kommando. Ist das alles erfolgreich, starten wir ganz klar den Dump. Wir machen das chunkweise, also stückchenweise und schreiben diese Information halt auf die Festplatte. Wir machen das halt anhand des Primary Keys. Und wie ich schon gesagt hatte, da EOC alles in Transaktionen macht, werden halt Änderungen, die quasi während des Dumpens auftreten, über diese Trigger in die Schattentabelle geschrieben. War das erfolgreich, starten wir die Load-Phase. Bei dem ganz einfach die Chunks, die wir auf die Festplatte geschrieben haben, alle restored werden. Und dann natürlich erstmalig die Änderungen aus dieser Schattentabelle eingespielt werden. Das bedeutet, man startet wieder eine Transaktion und nimmt halt Spalte für Spalte die Informationen, die in dieser Schattentabelle drin sind und schreibt das in das neue Schema rein und löscht das aus der Change-Tabelle raus. Als nächstes gibt es eine Checkphase, in der ganz einfach nochmal ein Replay gemacht wird, weil bei jedem Schritt jeder Transaktion können natürlich immer wieder neue Änderungen anfallen. Wenn das erfolgreich war, wird quasi das alte Schema, quasi die CAT-Tabelle und das neue Schema anhand des Primary Keys verglichen. Es wird quasi über alle Spalten eine Checksumme gemacht und diese verglichen. Wenn das erfolgreich war, passiert das so häufig, also dieses Einspielen von dieser Schattentabelle und das neue Überprüfen der aktuellen Checksum, bis man einen Threshold erreicht hat, der quasi klein genug ist, um die eigentliche Umbenennung des Schemas durchzuführen. Ne? Weil ganz klar, beim ersten Erstellen der Checksum kann das noch relativ lange dauern, weil ich das quasi für die gesamte Tabelle machen muss. Und dann werden ja immer nur noch die differenziellen Änderungen überprüft, die quasi in der Zwischenzeit aufgetreten sind. Beim Swap wird quasi das alte Schema gelockt für schreibende Zugriffe. Es wird noch einmal ein Replay und ein Checksumming durchgeführt von den Daten, die in der Schattentabelle aufgetreten sind. Dann wird das alte Schema umbenannt. Das neue Schema erhält den Namen vom alten Schema und die Logs werden wieder freigegeben. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo die Applikation quasi auf das neue Schema zugreift und das neue Schema auch verwenden kann. Natürlich muss die Applikation mit dieser Schemaänderung oder mit dem AOC zusammenspielen, weil da wir das auf mehreren Hosts parallel ausführen, das nicht immer gegeben ist, dass alles zur gleichen Zeit fertig geworden ist. Das heißt, die Applikation muss quasi die Informationen von AOC bekommen, wenn das abgeschlossen ist und auch wirklich das neue Schema verwenden kann. Logischerweise müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Das heißt, die gedumpten Daten werden entfernt, die Trigger werden wieder entfernt und dann werden diese OSC-Doppeln gelöscht. Als Zusammenfassung für die Schemaänderung, die sind notwendig. AOC ist dabei die Variante, wie das in Facebook funktioniert. Es gibt noch andere Lösungen, zum Beispiel von GitHub Ghost, die so aber bei uns nicht funktionieren, weil die einige Voraussetzungen haben, die wir leider nicht erfüllen, aus historischen Gründen. Und bei uns ist es halt so, die Schemas, die sind alle versioniert und im Idealfall muss ein Entwickler nur eine Schemaänderung in einem Repository machen und AOC kümmert sich quasi automatisch darum, die Änderung durchzuführen und das halt ohne die Produktionsumgebung großartig zu belasten. Kleiner Themawechsel, Backups und Restores. Wer macht denn Datenbank-Backups? Wer macht es automatisiert? Das ist eine ganze Menge, das ist schön. Und wer testet denn die Backups? Und wer testet das automatisiert? Doch, ein paar Leute. Genau. Logischerweise, wenn ich irgendwie produktive Daten habe, dann sollte ich die sichern. Und wenn ich Daten sichere, dann sollte ich die zumindest auch ab und an mal testen, ob die sich denn wieder herstellen lassen. Wir machen das beides. Wir machen jeden Tag ein Backup von jeder Datenbank, die bei Facebook läuft. Und wir probieren zumindest einmal im Monat jede Datenbank wiederherzustellen. Die Backup-Schiene ist dabei quasi so, dass wir drei unterschiedliche Arten von Backups haben. Klar, wir machen Vollbackups alle paar Tage. Wir machen das logisch und nicht physisch. Wir nutzen quasi MySQL-Dump, wie wahrscheinlich viele von euch. Hat für uns den Vorteil, es ist einfacher zu debuggen und die Daten, die da hinten bei rausfallen, sind halt Flat-Text-Files, die lassen sich besser komprimieren. Zwischen diesen Vollbackups gibt es quasi differenzielle Backups. Die basieren immer auf einem Vollbackup. Im Falle von den differenziellen Backups machen wir wieder ein Vollbackup. Das heißt, wir nehmen wieder MySQL-Dump, machen einen Dump von der gesamten Datenbank und haben dann ein Tool, was quasi dieses Vollbackup mit dem letzten Vollbackup vergleicht und zwei Dateien erstellt, einmal mit Inserts und einmal mit Deletes, quasi die Änderungen trägt, die zwischenzeitlich aufgetreten sind.
Ihr macht einen Diff zwischen den zwei Dumps?
Ja. Okay. Genau. Diese zwei Dumps sind quasi die Dateien, die weggesichert werden. Ist klar ganz ein bisschen kleiner als ein eigentlicher Volldump und es wird noch die Information weggespeichert, auf welchen Volldump sich das bezieht. Die dritte Variante sind halt Binlog-Backups. Die werden kontinuierlich gemacht. Die braucht man halt, um Point-in-Time-Restores zu machen. Weil, klar, MySQL-Dump-Backups sich ja immer nur auf den Zeitpunkt beziehen, wann ich das Backup gemacht habe. Was wir noch zusätzlich speichern, sind die GTID-Sets, die in jedem Binlog-Backup vorhanden sind, also in jedem Binlog-File im Endeffekt, um quasi auch anhand dessen ein Restore machen zu können, wenn man das möchte. Ja. Kleine Zusammenfassung für die Backups. Ja, wie gesagt, alle Datenbanken jeden Tag, die werden halt nicht auf den Host-Server gespeichert, sondern in einem Storage-System. Und wir haben halt die Vollbackups, die differenziellen und die Binlog-Backups, die halt kontinuierlich genommen werden. Genau, die Restores. Bei uns gibt es einen Service, der nennt sich CRT. Das ist quasi der Continuous Restore Tier, ein fancy Name. CRT hat bei uns folgende Services oder bietet uns auch folgende Services an. Auf der einen Seite ist es dafür verantwortlich, diese automatisierten Restores, Wiederherstellungen durchzuführen und zu testen, ob denn alles so funktioniert, wie es soll. Auf der anderen Seite kann auch jeder Entwickler, der eine Datenbank hat, zu CRT gehen und sagen, ich brauche bitte das Backup von dem und den Tag, stell mir das doch mal wieder her. Dabei ist es bei der automatischen Variante so, dass wir quasi immer das aktuellste Backup nehmen, jetzt mal unabhängig davon, ob das ein voll oder ein differenzielles Backup ist, das einspielen und on top quasi nochmal 3 Stunden Binlog-Backups wieder einspielen, um quasi zu sehen, dass die Konsistenz gegeben ist und darüber dann auch nochmal Checks zu machen, ob das denn alles so funktioniert, wie es soll. Hat ganz einfach den Vorteil, man kriegt zeitnah mit, wenn es Datenkorruption gibt oder wenn im Backup-Prozess selber irgendwas nicht funktioniert. Klar, man sollte Monitoring dafür haben, aber kann ja mal sein, da rutscht irgendwas durch. Die von User getriggerten Backups, die können auf allem basieren. Ne? Der User kann sagen, ich will ein Backup von dem Tag und den Datum der Uhrzeit. Ich will nur dieses Vollbackup wiederhergestellt haben oder wie ich vorhin schon gesagt habe. Das kann natürlich auch anhand von einem GTID-Set sein. Genau. Zusammenfassung für dieses Thema. Im Idealfall ist halt der Wiederherstellungsprozess auch automatisiert. Was es bei uns ist, glücklicherweise. Wir testen halt das so häufig es geht, um ganz einfach Fehler zeitnah zu finden. Und CRT bietet uns halt auch die Möglichkeit, diese typischen DBA-Aufgaben, spielen wir mal Daten wieder ein, quasi nicht manuell, sondern automatisiert abzuhandeln. Bitte?
Ja, meinst du, Dump-Restores sind ja nicht so super toll bei super großen Datenbanken?
Das ist korrekt.
Habt ihr so fette Hardware oder so kleine Instanzen?
Wir haben eine Begrenzung von der... Okay, also die Frage war, wer beim Vortrag vom Olli von Star war, der hat ja gehört, dass meist SQL Dump sich nicht so ganz eignet, wenn man jetzt irgendwie 5 Terabyte große Datenbanken hat, weil die Wiederherstellungszeit ganz einfach super lange dauert. Und die Frage war, wie wir dieses Problem quasi lösen. Bei uns gibt es ganz einfach eine Begrenzung in der Instanzgröße. Das heißt, im Idealfall erlauben wir halt keine 5 Terabyte großen Datenbanken. Kommt natürlich trotzdem vor, aber ja, muss man dann quasi ändern, fixen. Ja, das waren so 2 Punkte von Arbeitsprozessen, die wir automatisiert haben, die wir abhandeln. Bei uns gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Herausforderungen. Denn wie ihr sicherlich alle wisst, bieten wir einen Service an, der von mehreren Milliarden Leuten genutzt wird. Wie viele jetzt hier dabei sind, weiß ich nicht. Und die Frage ist immer, wie skaliert man diese ganze Sache? Ne? Man will natürlich auf der einen Seite ein ultra-performantes System haben, das immer schnell ist. Auf der anderen Seite möchte man sicherstellen, dass die Datenbeständigkeit, die Datenkonsistenz gegeben ist und natürlich auch, dass das System, was man selber betreut, nicht bei der kleinsten Lastspitze in sich zusammenbricht und der ganze Service down ist. Im Idealfall möchte man natürlich die Performance und die Datensicherheit auch alles zur selben Zeit haben. Nun bieten uns Datenbanken glücklicherweise mehrere Möglichkeiten. Also man kann quasi alles für die Konsistenz und die Datenbeständigkeit auslegen. Das heißt, ich kann die Optionen nutzen, die mir die Storage Engine anbietet. Ich kann den Datenbank sowieso konfigurieren, dass quasi immer auf die Festplatten geschrieben werden oder beziehungsweise nach dem Schreiben auf die Festplatten synchronisiert wird. Und MySQL bietet zum Beispiel auch die semi-synchrone Replikation an, wo in etwa garantiert ist, dass Daten zumindest auf 2 Hosts geschrieben werden oder geschrieben worden sind. Das Problem damit ist allerdings, bei den Storage Engine Optionen gibt es meistens das Problem, dass das bedeutet, okay, ich muss viel, viel mehr schreiben, was wiederum ein Problem für Flash-Speicher sein kann, da die eine begrenzte Lebenszeit haben. Diese ganze Synchronisierung von Daten auf die Festplatte bedeutet, ich habe mehr IOPS, die ich verwende. Also die Bandbreite zur Festplatte muss quasi dementsprechend sein. Das Problem mit den synchronen Replikas ist quasi, wenn der in Timbuktu steht und mein Server hier in Deutschland, dann ist die Anbindung wahrscheinlich nicht besonders gut und eine hohe Netzwerklatenz bedeutet, ich muss Ewigkeiten auf die Antwort warten von der Replika. Und wenn ich Daten direkt auf die Festplatten schreibe und die Festplatte langsam ist, bedeutet das also, ich muss auf die Festplatte warten. Die andere Möglichkeit ist, ich kann natürlich alles super schnell konfigurieren. Nein. Das Problem ist, dass wenn man alles super schnell konfiguriert, kann es sein, wenn der Host kaputt geht, ich verliere Daten. Es kann sein, wenn der MySQL-Prozess crasht, ich verliere Daten. Und nein, wir möchten keine Daten verlieren. Ich gehe davon aus, jeder, der einen Datenbankserver betreibt, möchte keine Daten verlieren, auch wenn ich oder ich jetzt hier für Facebook spreche. Man will ganz einfach keine Daten verlieren. Punkt. Bei Facebook verwenden wir deswegen so ein Mixed Setup, würde ich sagen. Wir sichern quasi ab, dass quasi die Binlogs immer auf die Festplatte geflasht werden und dass das Write-Ahead-Log von der Storage Engine, also jetzt mal abhängig davon, ob das InnoDB oder MyRocks ist, quasi auf die Festplatte geschrieben werden. Unsere MySQL Master, die laufen im Semi-Sync-Mode. Die ganzen MySQL-Replikas, die Read-Only-Replikas, die laufen aber asynchron. Wir haben aber eine kleine Komponente, die nennt sich Logtailer, die quasi mit jedem Master mitläuft, die quasi diese semi-synchrone Replikation, dieses Feature bereitstellt. Was mich nämlich zum nächsten Thema bringt, wie wir die semi-synchrone Replikation bei Facebook machen. Ich hatte ja schon gesagt, diese Komponente, die heißt Logtailer, das ist quasi ein kleiner Daemon, der das MySQL-Replikationsprotokoll spricht. Aus der Sicht vom Master hat sich ganz einfach ein Slave connected. Der weiß also nicht, ob das jetzt ein Logtailer oder ein MySQL-Slave ist. Die Logtailer selber, die verbinden sich aber im Semi-Sync-Mode. Und zudem schreiben die auch jede Transaktion extra nochmal als Binlog oder im Binlog-Format auf die Festplatte, um das quasi nicht nur auf dem Master-Host zu haben. Wir haben pro Master, den wir verwenden, immer mindestens zwei Logtailer, logischerweise auch hoch Verfügbarkeitsgründen. Die befinden sich auch immer im gleichen Fabric oder Netzwerk von dem Master, um quasi diese geringe Latenz zu gewährleisten, die man halt braucht, um das zu formen. Wie sieht denn das aus? mal angenommen, wir haben eine Applikation, die macht einen Commit. Das landet halt irgendwann beim Master. Der Master, der schreibt diese Transaktion ins Write-Ahead-Log von der Storage Engine. Ich sage jetzt wieder unabhängig, ob InnoDB oder MyRocks. Schreibt die Transaktion ins Binlog für den Fall, dass der Master im Semi-Sync-Mode läuft und auch ein Semi-Sync-Replika verbunden ist, ist diese Aktion jetzt blockend. Das heißt, der Master wartet entweder bis ein Timeout stattfindet oder bis eine Bestätigung von so einem Semi-Sync-Replika kommt mit dem Schreiben ins Binlog, bis der zurückkommt. Da der Logtailer nichts anderes ist als ein Replika, bekommt er quasi diese Transaktion zugespielt. Schreibt das bei sich ins Binlog. Und first come, first serve beantwortet diese Transaktion halt quasi wieder an den Master. Ja. Und wenn der Master quasi diese Transfer oder das Okay von einem Semi-Sync-Replika bekommen hat, schreibt der Master das dann in die eigentliche Storage Engine und gibt halt das Okay an die Applikation zurück, dass die Applikation weiß, okay, es ist geschrieben. Genau. Ja, Locktailers sind quasi unsere Variante, die semisynchrone Replikation zu machen. Da die Locktailer quasi die Daten auch normal auf die Festplatte schreiben, hat das den Vorteil, dass wir die auch für andere Zwecke verwenden können, nämlich zum Beispiel für Backups oder das Wiederherstellen, wenn dann doch mal ein Masterhost kaputt geht und andere Replikas quasi in einem Replikaset sind, die nicht alle Transaktionen gesehen haben. Und zudem ist es auch ziemlich schnell, da eben nicht ein gesamter MySQL-Stack läuft, sondern nur die Replikation quasi nachgebaut wurde. Ja, das ist alles ganz toll. Wir haben quasi die Performance-Probleme gelöst. Es ist an sich sichergestellt, dass die Daten beständig und konsistent auf die Festplatten geschrieben werden. Da gibt es ja noch das Problem mit den Benutzern. Ne? Die laden halt Daten hoch und das jeden Tag und immer mehr und Bilder und Videos. Und da ist ja das Problem, dass, ich sagte ja vorhin, es ist fast alles Flash-Storage, dass das eben ziemlich limitiert ist. Ne? Also man kann da große Mengen von kaufen, aber irgendwann ist die Produktionskapazität halt mal ausgeschöpft. Und zudem ist halt auch das Problem, die sind um einiges teurer, als wenn man jetzt eine ganz normale Festplatte nehmen würde. Also was kann man machen, um quasi Speicherplatz zu sparen? Ja, man tauscht die Storage Engine aus. Wie ich heute schmerzlich erfahren musste, wird angenommen, dass wir das machen, weil wir alle Hipster sind hier bei Facebook. Nein, das hatte einen ganz einfachen anderen Grund. Unser größter Cluster, der UDB-Cluster, was quasi die User-Daten speichert, der war ganz einfach Space-Constrained. Das heißt, die Daten, die wir da speichern, die waren zu viel für einzelne Hosts, um die Hosts da richtig auszulasten. Das Problem ist ganz einfach, so wie wir die Daten speichern, ist das war InnoDB quasi nicht effizient genug, um da eine hohe Kompressionsrate zu gewährleisten. Und wie ich auch schon sagte, ist das halt bei InnoDB das Problem, dass halt, wenn man die Daten konsistent speichern möchte, sehr, sehr viel auf das Storage geschrieben wird. Was bei Flash-Speichern wieder das Problem ist, die halten kürzer. Zudem war es so, dass in Facebook selber andere Lösungen da waren, um Daten effizienter zu speichern. Und man quasi überlegt hat, ändert man jetzt quasi MySQL zu einem anderen Storage-System, also zu einem anderen Speichersystem, was da hinten dran hängt. Oder verwendet man MySQL weiter und überlegt vielleicht irgendwie die Storage Engine so zu bauen, dass das quasi Daten effizienter speichern kann. Und da es bei uns intern RocksDB gibt, was wiederum ein Fork von LevelDB von Google war, hat man überlegt, ob man nicht RocksDB irgendwie in MySQL bringen könnte. Und da war die Idee MyRox geboren. Der Vorteil hier, ganz klar, wir brauchen MySQL nicht verändern. Das heißt, wir können MySQL weiterverwenden, wir können die Replikation weiterverwenden, wir können SQL für das Abfragen von Daten weiterverwenden. Und wir müssen nicht unsere zigtausend Clients ändern, die alle auf die Datenbank zugreifen wollen. Auf der anderen Seite ist halt der Vorteil, RocksDB ist quasi, man kann sagen, quasi eine eingebaute Datenbank-Storage-Engine, die die Daten effizienter abspeichert, als das mit InnoDB der Fall ist. Und es ist halt für Flash-Speicher optimiert, heißt, die Daten werden anders abgespeichert und es wird auch nicht so viel auf die Festplatte geschrieben. Wen das interessiert und wer vielleicht auch mal ein Hipster sein möchte, der kann das Ganze alles gerne ausprobieren. Denn in unserem aktuellen FB MySQL Branch auf GitHub sollte das alles mit drin sein und sollte auch alles von vornherein kompilieren.
Gegeben ist SQL Layer oder greift ihr auch am SQL Layer vorbei in die Engine?
Nein, wir gehen komplett. Ah, okay. Die Frage war, gehen wir durch den SQL Layer oder greifen wir dran vorbei? Nein, wir verwenden wirklich den SQL Layer, um das alles abzubilden. Die Ziele, die man mit MyRox hatte, waren ziemlich hoch gegriffen. Auf der linken Seite sieht man quasi so einen UDB-Host mit InnoDB. Das heißt, da liefen mehrere Instanzen drauf und der Host war halt Speicherplatz beschränkt. Ne? Also quasi die Datenbanken, die wir gespeichert haben, haben halt quasi den ganzen Host eingenommen, aber wir hatten halt noch ziemlich viele CPU-Ressourcen und logischerweise auch I/O-Ressourcen zur Verfügung, konnten also den Host nicht richtig auslasten. Die ersten Tests haben gezeigt, dass wenn wir MyRox verwenden, wir ungefähr 50% Speicherplatz einsparen können, bei einer ganz geringeren CPU-Mehrverwendung. Das ist quasi das tieforange Orangen auf der rechten Seite. Was wiederum bedeutet, das ist jetzt das Blaue, man konnte die Dichte der Instanzen auf einem einzelnen Host auch erhöhen, ne? Um quasi den Host besser auslasten zu können, nämlich das Doppelte an eigentlichen MySQL-Instanzen. Der Plan, um das quasi durchzuführen, also wie wir die Migration angegangen sind, war ganz klar, wir mussten halt durchgehend Konsistenzchecks machen, ob denn die Daten, die in InnoDB und in MyRox gespeichert worden sind, alle die gleichen sind oder ob es da irgendwelche Korruption gibt. Man hat ganz am Anfang eine Menge von Produktionstraffic-Tests gemacht. Das heißt, man hat ganz einfach Traffic mitgeschnitten und auf eine MyRox-Instanz losgelassen und da geguckt, ob denn irgendwelche Flaschenhälse auftreten. Ja.
Wie macht ihr das?
Wir schneiden Produktionstraffic mit und lassen den quasi auf die Datenbank, die wir wollen, wieder los.
Die Applikation loggt
ihr. Sowas in der Art, genau. Um das dann mal so ein bisschen in live zu testen, also mit Produktionstraffic, haben wir angefangen, Read-Only-Replikas quasi mit MyRox-Instanzen auszutauschen. Und am Ende haben wir das dann so gemacht, dass quasi die MyRox-Instanzen zum Master promotet wurden und dann halt geguckt, ob die InnoDB-Replikas, die da hinten dranhängen, auch noch damit klarkommen und ob die Daten auch, wie gesagt, alle noch konsistent sind. Genau. Wie schon erwähnt, der erste Schritt. Man nimmt eine InnoDB-Instanz, disable die, also das heißt, keinen Production-Traffic mehr drauf lassen, stoppt den Server. Wir haben einen Dump gemacht, diesen Dump genommen, auf quasi der MyRox-Instanz wieder eingespielt und danach erstmal überprüft, sind denn die Daten alle noch gleich und liefern die das gleiche Ergebnis zurück. Was ja unter Umständen wichtig sein kann. Wir sind ja schließlich kein Memcache. Als nächstes muss dann natürlich auch probiert werden oder getestet werden, ob die ganze Automatisierung noch funktioniert. Weil logischerweise, wir erstellen und löschen am Tag mehrere tausend, zehntausend, was weiß ich wie viele Instanzen. Das heißt, die MyRox-Instanz wurde genommen. Es wurde intern ein Tool quasi entwickelt, um ein Hot-Backup zu machen. Das heißt, diesmal kein logisches, sondern ein physikalisches Backup. Das wurde eingespielt und dann wieder das leidische Thema Datenkonsistenzchecks. Stimmen die Daten noch überein mit dem, was in InnoDB liegt? Und ja. Der letzte Schritt dann, oder einer der letzten Schritte war es, logischerweise MyRox auch als Master einzusetzen, um quasi zu sehen, wie sich die MyRox-Instanz mit Schreibtraffic verhält und quasi mit Produktionstraffic. Und auch hier wieder der Fall, man hat getestet im Nachgang, sind die Daten, die bei InnoDB bei einer Replika ankommen, alle konsistent und sind die vergleichbar mit der MyRox-Instanz. Und als letzter Schritt, logischerweise, musste man halt fast alle InnoDB-Instanzen mit einer MyRox-Instanz ersetzen. Ich sage deswegen fast alle, weil wir nach wie vor in ODB in einigen Replikasets für UDB laufen haben, um logischerweise weiterhin Konsistenzchecks machen zu können, um sicherzustellen, dass keine Daten korrumpiert werden und bei Myrox und in ODB das Gleiche rauskommt. Summa summarum, zumindest für uns intern, war die Migration von InnoDB zu Myrox in UDB ein voller Erfolg. Wir konnten quasi fast von einem auf den anderen Tag 50% an Speicherplatz sparen. Das macht sich sehr gut in Graphen. Und logischerweise dadurch konnten wir natürlich auch die Dichte an Instanzen, die wir pro Host verwenden, eigentlich verdoppeln. Ja, besser quasi eine bessere Auslastung haben. Da das Ganze aus unserer Sicht ziemlich erfolgreich war, haben wir auch angefangen, quasi jetzt weitere Datenbankcluster außer UDB zu testen, ob man die denn zu Myrox migrieren kann. Wer das Ganze heute irgendwie spannend fand, ein DBA ist, Ahnung von Systems hat, Facebook sucht immer gute Leute. Hier in Europa, wen es interessiert, in London, Dublin und Tel Aviv. Wir haben viele, viele, viele Probleme und ich glaube, das hört auch nicht auf, die gelöst werden wollen, technischer Natur. Wer Interesse hat, entweder schreibt mir eine E-Mail, mama@fb.com. Ja. Oder ihr könnt mich auch gerne hier heute noch ansprechen. Ich bin sicherlich noch eine Weile da. Und jetzt gerne Fragen.
Hallo.
Hier. Hallo.
Du hast hier Videos und Bilder erwähnt. Wie sieht es aus? Die speichern die alle in den gleichen Datenbanken, ja? Video und Bilddaten werden okay. In den Datenbanken gespeichert?
Nein. Wir speichern keine Videos und Bilder in den Datenbanken.
Okay, also die völlig andere Lösung für die dann?
Genau, da gibt es ganz einfach andere Lösungen innerhalb von Facebook.
Ihr habt 2004 angefangen, da gab es vor allem relationale Datenbanken. Heute nimmt man für die meisten Workloads keine relationalen Datenbanken mehr. Wie viel habt ihr ersetzt durch dokumentenorientierte oder andere, sowas wie Cassandra oder so? Frage 1. Ich habe noch eine zweite Frage.
Okay. Vielleicht. Also die erste Frage war jetzt, relationale Datenbanken sind out. Wie viel ist dadurch quasi ersetzt? Ich arbeite im MySQL-Datenbank-Team. Ich muss leider sagen, ich kann nicht sagen, wie viel wir durch quasi NoSQL ersetzt haben oder durch dokumentenorientierte Lösungen. Es ist nach wie vor so, wir betreiben einen der größten Datenbankcluster der Welt und ich glaube, das ist Aussage genug, wo viele Daten gespeichert werden.
Okay, danke erstmal. Dann Frage 2. Habt ihr euch mal mit Dingen wie Spanner oder Aurora beschäftigt?
Spanner selbst sagt mir jetzt nichts. Aurora,
von
klar.
Google, relationales Datenbanksystem, das.
Oh, okay.
Ja, so wie Aurora halt skalieren soll und so weiter.
Ja, das. Also es wurde da sicherlich mal reingeschaut, klar. Das Problem, das wir ganz einfach haben, ist, wir haben eine bestehende Datenbasis, die wir verwenden. Und die Skalierungsprobleme, auf die wir stoßen, die lassen sich halt meistens mit solchen Lösungen nicht abbilden. Also klar, wir gucken immer in, was ist so aktuell am Markt. Zum Beispiel Vitesse ist ja eine ganz gute Lösung, um Hochverfügbarkeitsdatenbanken mithilfe von MySQL zu machen und sowas. Und wir gucken immer in die aktuellsten Lösungen rein. Aber nein, es gibt da jetzt aktuell keinen Plan, sowas zu verwenden. Bitte. Dort oben gibt es noch eine Frage.
Ja, du hast über Restore gesprochen und bei einer Entwicklerdatenbank sehe ich das ja ein, aber bei einer Facebook-UDP-Datenbank frage ich mich, kommt das in der Praxis überhaupt vor und wie geht man dann mit den Änderungen um, die dann derweile dann doch eingetroffen sind?
Sorry, mir hat das erste Wort gefehlt.
Restore.
Okay, die Frage war quasi... Wir machen Restores, aber ist denn das überhaupt notwendig? Wir sind alle nur Menschen. Menschen machen Fehler. Auch Entwickler sind nur Menschen, auch wenn sie manchmal... das heißt, ja natürlich, es gibt Anwendungsfälle, wo wir ein Restore machen müssen, ganz klar.
Dann frage ich nochmal nach. Also das eine ist ja, den Restore einzuspielen, weil irgendwas schiefgegangen ist. Aber so ein System wie Facebook, das lebt ja. Also ja. In der Zwischenzeit zwischen Fehler wurde gemacht und es wurde festgestellt und vielleicht ein Restore eingespielt, das sind ja Daten passiert.
Ja.
Und das war meine Frage, wie geht man damit um?
Okay. Die Frage ist quasi, wie man mitbekommt, dass man überhaupt einen Datenverlust oder eine Datenkorruption hat. Bei uns ist das so, dass wir die Datenbank verwalten, ganz klar. Wir arbeiten auch mit den Teams zusammen, die quasi Daten in die Datenbanken schreiben. Nichtsdestotrotz ist es wirklich meistens so, wenn man mal ein Problem hat, dann kriegt die Applikation quasi der Kunde, bekommt das mit, dass seine Daten irgendwie jetzt fehlerhaft sind. Und da ist dann immer der Anwendungsfall, okay, man muss gucken, was ist passiert. Man muss gucken, sind wirklich Daten verloren gegangen? Und dann muss man quasi mit dem Applikationsinhaber quasi besprechen, wie man weiter vorgeht. Genau. Weil hier die Frage nach den War Stories war, das automatische Backup- und Restore-System, das wurde überhaupt erst aufgrund eines solchen Fehlers angefangen zu entwickeln. Also da gab es quasi irgendwann mal den Fall, dass man quasi, hui, da waren Daten weg. Und man hat quasi 16 Tage eine ganze Menge von Geld, die besten MySQL-Leute der Welt quasi an das Problem gesetzt, um diese Daten zu restaurieren. Und hat dann ja im Endeffekt mitbekommen, ja, hätte man ein Backup gehabt, dann...
Ich habe auch zwei Fragen. Werden jetzt bei Schemaänderungen wirklich Attribute gedroppt oder werden die drin gelassen und per Null, also ja, auf Null gesetzt oder NA oder was auch immer? Und die zweite Frage ist, ich habe mal einen Podcast gehört über Netflix, dass die so eine Art Chaos-Monkey-Skript haben, also interne Robots, die alles, die darauf designt sind, alles kaputt zu machen. Ja. Also User zu löschen oder hacken, sonst was. Habt ihr sowas auch oder so was Ähnliches?
Okay, also die erste Frage, bei Schemaänderungen werden da auch mal Daten quasi gedroppt, beziehungsweise wie handelt man Default Values, wenn jetzt eine neue Spalte hinzugefügt wird? Logischerweise bespricht man das, oder beziehungsweise kommen die Nutzer von selber und fragen die DBAs, wie könnte man dieses Problem lösen? Ein Großteil ist wirklich davon ganz einfach schon abgehandelt, dass AOC quasi auch so Linter-Checks hat, die einem während des Commits sagen, was man jetzt eigentlich macht und eben sagen, du änderst jetzt hier eine Spalte oder du löschst eine Spalte oder du änderst einen Datentyp oder du fügst was hinzu, möchtest du nicht Default Values für sowas setzen? Also ja, das kommt vor. Die zweite Frage, Netflix verwendet Chaos Monkey, um quasi seine Infrastruktur zu malträtieren. Haben wir auch sowas? Für Datenbanken ist mir das nicht bekannt. Ich weiß, dass wir irgendwas Ähnliches für den Web-Tier haben. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich gang und gäbe, dass man quasi Disaster-Recovery-Szenarien durchspielt. Und da sind auch Datenbanken ganz normal mit betroffen. Ja. Irgendjemand anderes noch? Noch eine Frage.
Du hast gesagt, ihr begrenzt eure Instanzen. Wann sagt ihr, eine Instanz ist voll? Also ab welchem Prozentsatz von, ich sag mal, CPU, Memory und Disk? Und wie handelt ihr den Case, wenn eine Instanz voll ist? Also zieht ihr Sachen um oder vergrößert ihr die Instanzen dann?
Es gibt da mehrere Anwendungsfälle. Der erste ist natürlich UDB, wo wirklich alles in strikten Bahnen abläuft. Dort wissen wir, wie viele Daten geschrieben werden, wir wissen, wie viele Daten hinzukommen, was wegfällt. XDB, wo man quasi wieder die andere Komponente Entwickler auf der anderen Seite hat, dort kann es halt mal passieren, dass eine Datenbank eigentlich größer wird, als sie werden sollte. Wir restriktieren aktuell nur anhand des Speicherplatzbedarfs. Und wir haben auch Automatismen, die uns quasi helfen, Datenbank innerhalb einer Instanz auf eine andere Instanz automatisch umzuziehen und oder zum Beispiel in ein anderes Replikaset zu verschieben, ne? Um quasi so eine im Idealfall gleichmäßige Auslastung von Instanzen zu haben. Wenn das die Frage beantwortet. Okay.
Bietet mir Myrox den gleichen Funktionsumfang wie InnoDB mit all den Features wie Foreign Keys, Partitions?
Ganz klare Aussage, aktuell nein. Wir arbeiten aber mit Percona und unseren Entwicklern quasi zusammen, um die Features, die jetzt quasi in Myrox nicht drin sind, aber in InnoDB drin sind, nachzuziehen, wenn es dafür den Anwendungsfall gibt. Ja. Dann Dankeschön.